Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Heute bei mir zu Gast in unserem schnuckeligen Weihnachtsmarktradio Sarah Krämer und Klaus Hönig von der Ulmer Schatzkiste. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Vielen
Schön,
Dank,
dass wir wieder kommen durften.
Ja, ich habe hier gerade schon ins Wort und dann dachte ich, ich höre jetzt auf.
Das ist völlig okay. Ihr dürft euch ins Wort fallen. Wir sind ja hier in dem Wohnzimmer. Wir sitzen hier auf gemütlichen Sofas. Wie geht's euch?
Ja, sehr gut, oder? Wie geht's dir?
Aha, bin gerade irritiert. Hast du dich gerade zurückgehalten?
Ja, ich hatte einfach Sorge, dass du nachher nicht mehr vom Sofa hochkommst.
Okay, schau mal, ich dachte, du hilfst mir hoch.
Nee. Also ihr seht, bei uns ist es schön und es geht halt um ein sehr wichtiges Thema, um euer Herzensprojekt, um die Ulmer Schatzkiste. Wollt ihr uns da mal abholen, was ist die Ulmer Schatzkiste? Oder fangen wir erst so an, wer seid ihr eigentlich?
Ja, mein Name ist Sarah Krämer, ich bin Ärztin. Also noch, werde hier schon zwecksentfremdet zur... Na gut, noch ist er mein Vorgesetzter. Also ich bin Ärztin an der Uniklinik in der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und heute zu Gast mit meinem lieben Kollegen.
Klaus Hönig, Psychotherapeut, leite die Psychoonkologie am Uniklinikum.
Sehr schön. Und ihr habt zusammen die Ulmer Schatzkiste gegründet. Was ist die Ulmer Schatzkiste? Holt uns mal ab.
Also die Ulmer Schatzkiste ist ein psychoonkologisches Angebot für schwer fortgeschritten an Krebs erkrankte Eltern minderjähriger Kinder, die wir dabei unterstützen wollen, sie zum einen eben psychologisch in dem schwierigen Prozess zu begleiten, zum anderen aber auch für deren Kinder, für deren kleine Kinder Erinnerungen zu schaffen, die wir dann in Form von bewegten Bildern aufzeichnen.
Mhm. Ja, die Schatzkiste versucht, schwerkranken Menschen irgendwie dabei zu helfen, sich in der letzten Lebensphase klar darüber zu werden, was ihnen wirklich wichtig ist.
Mhm. Sarah, du bist Ärztin, du wurdest schon oft mit dem Thema Krebs konfrontiert. Entstand es dann aus der Idee raus, dass du gesagt hast, okay, ich sehe das jeden Tag irgendwann, es muss doch was übrig bleiben für die Kinder von den Eltern?
Ja, tatsächlich war es so. Also ich wurde zu Beginn meiner Tätigkeit in der Psychoonkologie bin ich einer Patientin begegnet, Mitte 30, die gerade erfahren hatte, dass sie fortgeschritten an Krebs erkrankt ist und wahrscheinlich das Jahresende nicht mehr erleben wird. Und die war, wie man sich vorstellen kann, wahnsinnig aufgelöst. Also es war nicht mehr lang bis zum Jahresende hin, muss man vielleicht dazu sagen. Und die stellte sich dann die Frage, was wird denn bleiben von mir, wenn ich gehe? Woran wird sich mein Kind erinnern? Wird es sich überhaupt erinnern können? Das war unter 2 Jahre alt und die Antwort war leider nein. Und die Frage, was man da tun könnte, da hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch keine Idee. Und so gingen wir auf Lösungen Suche. Da haben uns eben überlegt, was wir anbieten könnten.
Und so entstand dann der Film meines Lebens. Bei euch wird ein Film gedreht für quasi krebskranke Eltern, minderjährige Kinder, die nicht mehr heilbar sind, also unheilbar krank. Und wie können wir uns den Film vorstellen? Was passiert in diesem Film? Was wird erzählt? Welche Kategorien gibt es vielleicht auch?
Na, gibt es unterschiedliche Etappen. Also letztlich wollen wir so das Leben Revue passieren lassen, möglichst angstfrei und unverstellt, um sich klar zu werden, was war toll, was habe ich gelernt, was war wertvoll, wo war es schwierig vielleicht und was hat mir geholfen, durch diese Zeiten zu kommen. Und da haben wir verschiedene Abschnitte, die wir betrachten.
Im ersten Teil haben wir die Möglichkeit, gemeinsam auf biografische Höhepunkte zu schauen. Unsere Patientinnen und Patienten dürfen sich gezielt Highlights aus ihrer Biografie rauspicken, die wir dann gemeinsam nochmal erzählen. Im zweiten Kapitel besteht die Möglichkeit, sich vorzustellen in seinen Charaktereigenschaften, in seinen Vorlieben. Wer bin ich? Was hat mich ausgemacht? Wofür habe ich gebrannt? Was hat mir besonders gut gefallen oder besonders gut geschmeckt? Im dritten gibt es dann die Möglichkeit, das macht nicht jeder, über die Erkrankung zu sprechen, über den eigenen Tod und darüber, was man glaubt, was danach möglicherweise kommen wird, darüber, was man seiner Familie für diese Zeit mit auf den Weg geben möchte. Im vierten Kapitel, und das machen wiederum alle, richtet man persönliche Botschaften an die Kinder, an den Partner, vielleicht an die beste Freundin. Ja, und das fünfte ist auch wieder so, dass es nicht jeder machen möchte. Das ist auch alles auf freiwilliger Basis. Da geht es darum, dass man sich Botschaften gezielt für besondere Momente rauspickt. Manchmal ist es die Einschulung, vielleicht der 18. Geburtstag des Sohnes. Vielleicht ist es aber auch was ganz Abstraktes, der erste Liebeskummer, eine Botschaft für Momente der besonderen Trauer. Oder eben auch, wie Klaus vorher schon meinte, dieses, man hat ja schon vieles bewältigt im Leben. Nicht alles ging gut, nicht alles lief perfekt. Und dennoch hat man daraus was gelernt. Und dieses Wissen weiterzugeben, wie bin ich in schwierigen Situationen weitergegangen? Was konnte ich daraus vielleicht auch Positives ziehen? Ist ja auch sehr wertvoll für die Kinder. Das sind ja Erfahrungen, die sie später nicht mit den Eltern teilen können.
Es klingt nicht nur nach, ich drehe einen Film für meine Kinder, sondern auch, es ist ja auch ein bisschen Therapie, kann man fast sagen, für die Patienten und Patientinnen, weil die ja wirklich nochmal über ihr Leben nachdenken, ihr Leben Revue passieren lassen. Wie bereitet ihr die Menschen auf diesen Film vor, weil es ja wirklich keine leichte Sache ist?
Das ist eine coole Frage, weil genau das ist das Knifflige dabei. Wir Menschen sind in solchen Lebenssituationen in einer sehr bedrohlichen Situation. Das heißt, es macht ganz viel Angst, es schränkt unseren Blick ein, wir kriegen so einen Tunnelblick und hoffen, dass es irgendwie noch weitergehen kann. Und wenn wir das tun, dann führt das meist dazu, dass wir viele wichtige Dinge aus dem Blick verlieren, die dann im Nachhinein vielleicht doch wertvoll gewesen wären. Oft haben wir Patienten, die dann sagen, oh, jetzt habe ich nur noch ganz wenig zu leben und ich wollte noch dies und jenes unbedingt erledigen, aber da war kein Platz dafür. Und was wir wollen mit diesem Angebot ist, den Blick wieder zu weiten. Ja, so dass man wieder befähigter wird, selber zu gewichten, was ist mir selbst wie wichtig, und dass wir, sagen wir, auch ein Ende in Würde verleben können und nicht quasi in angstvoller Getriebenheit von einer Hoffnung zur nächsten. Die Hoffnung hat immer ihren Platz, aber gleichzeitig ist es auch wichtig zu gucken, was, wenn die Zeit wirklich ganz knapp ist, was möchte ich dann auf jeden Fall noch erledigt haben. Und wenn diese Vorbereitung gelingt, dann wird der Film auch toll.
Mit welcher Stimmung kommen denn die Menschen dann an das Set und wie verlassen sie das Set vielleicht wieder?
Aufgeregt.
Ja, sehr aufgeregt. Ich sage immer in den Vorgesprächen, bitte berichten Sie uns, wenn Sie die erste Person waren, die nicht aufgeregt war. Ich würde es dann gerne so weitergeben. Nee, man ist da natürlich unfassbar nervös, weil die Personen natürlich ganz genau wissen, dass das, was sie jetzt aufzeichnen, das Letzte ist, was dann am Ende gesagt wird, das steht dann unkorrigierbar. Aber das Positive ist, und so ging es wirklich allen, und das ist auch das Feedback, das wir immer bekommen, sobald man da mal sitzt auf diesem Sessel und beginnt mit seiner Psycho-Onkologin diese vorbereiteten Fragen ja aufzuzeichnen, vergisst man im Nu, dass dann Kamerateam rumspringt. Das geht einfach unter, man verliert sich in seiner Geschichte. Wir beginnen mit den biografischen Aspekten und es wird viel gelacht und das sind schöne Momente. Die Leute genießen das und wir genießen mit.
Mhm. Die Patientinnen haben sich oft dann so ein Manuskript quasi erstellt mit dem Wichtigsten, und das Erste, was die Psycho-Onkologin nach der freundlichen Begrüßung macht, ist, dass sie dieses 70-seitige Dokument aus der Hand nimmt und sagt, so, ich gucke einfach mit rein, lese mit und frage dann nach, falls irgendwas noch fehlen sollte.
Ja, es soll ja auch eher frei sein und aus dem Herzen heraus vor allem. Ich glaube, ohne Skript ist es dann doch meistens, die wissen, was sie sagen wollen, und meistens wahrscheinlich, weil es dann eben aus dem Herz kommt.
Die sollen es auch so sagen, wie sie es im Alltag formulieren wollen. Genau das wollen wir ja festhalten. Also wir wollen da ja kein Kunstprodukt, sondern was ja Authentisches.
Du hast gerade schon von dem Sessel gesprochen. Wie können wir uns das Setting denn vorstellen, in dem die Menschen sitzen?
Also wir haben mittlerweile in der Villa Eberhard, da bedanken wir uns auch jedes Mal ganz freundlich bei der Uni, bei der Universität, die uns dieses Gebäude zur Verfügung stellt, verschiedene Räumlichkeiten, in denen wir drehen können. Und jetzt beschreiben wir vielleicht einfach den Wintergarten mal. Ihr könnt euch das so vorstellen, unsere Patientinnen und Patienten sitzen auf einem Korbsessel, innen hat der Leder. Und dieser Korbsessel steht vor einer großen Glasfront. Hinter dem Glas sind zwei riesige Bäume, die jahreszeitlich natürlich mitgehen, und da wohnen auch, wahrscheinlich ist es ein Eichhörnchen-Pärchen, also wir sind der festen Überzeugung, eine ganze Familie, die dann immer wieder durchs Bild flitzt. Im Winter schneit es, ist wunderschön, und im Sommer fällt dann, wenn wir morgens anfangen, so die Sonne rein. Rechts und links haben wir große Pflanzen. Und neben dem Sesselchen steht ein kleiner Tisch, auf dem neben der Schatzkiste, die wir immer mitgeben, es, vielleicht zur Erklärung, es ist die Schatzkiste, die während dem Film bei der Mama oder bei dem Papa ist und später in der Familie sein wird. Also wir wollen da Brücken bauen. Neben dieser Schatzkiste können unsere Patientinnen und Patienten auch eigene Gegenstände drapieren. Vielleicht ein Kuscheltier, das sie später mal verschenken werden, vielleicht ein Schmuckstück. Eine Decke hatten wir auch schon. Also was auch immer sie wollen, wird da dann schon platziert sein und wird im Film auch angesprochen werden. Genau, auf die Person sind zwei Kameras gerichtet. Die eine zeichnet so den Ausschnitt auf, so von, ich sag mal, Kopf bis Dekolleté. Und die andere ist auf Wunsch eine Ganzkörperaufnahme. Genau, wir schauen dann mit den ProtagonistInnen nochmal gemeinsam drüber, ob sie sich so auch schön aufgezeichnet fühlen.
Es klingt ja trotz des Themas trotzdem wie ein Wohlfühlort und ich glaube, die Patienten und Patientinnen fühlen sich auch wohl. Was passiert da noch drumherum, dass es auch so ist? Also wie läuft so ein Drehtag ab? Wer ist alles da? Gibt's was zu essen?
Also morgens starten wir mit einem verwöhnenden Styling. Wir haben hier in Ulm einen Friseursalon mit mehreren Niederlassungen, die uns seit Film 1 dabei unterstützen, aus schwerkranken PatientInnen, ja, ganz wundervolle Persönlichkeiten zu machen. Also da geht es einfach darum, dass Krebs zeichnet. Die Haare kann man sich vorstellen, aber auch das Gesicht. Man ist fahl, man ist vielleicht eingefallen und das sind Profis. Die machen das alles wieder lebendig, strahlend, ja. Und dann wird man begrüßt, man fährt natürlich herrschaftlich vor und dann geht die Tür auf und man steht in diesem ja schon sehr beeindruckenden Vorraum. Wir besprechen den Film dann nochmal kurz vor, wir zeigen das Set und dann geht's los. Und zwischendrin und auch am Ende gibt's natürlich eine gute Verpflegung. Mhm. Jetzt gebe ich mal ab hier, er freut sich schon.
Übers Essen zu reden.
Ja.
Naja, das ist schon eine feine Sache. Also wenn man überlegt, das erste Catering haben wir mal selbst gestemmt, indem wir quasi Butterbrezeln gekauft haben und die selber beschmiert haben.
Und dann gebacken.
Und gebacken haben. Und das ist jetzt natürlich Next Level. Also das ist schon sehr geil. Und wir machen das immer so, dass wir die teilnehmenden Personen so einbestellen, dass die, die den Vormittagsdreh machen, dann zum Essen bleiben können und die den Nachmittagsdreh machen, die kommen etwas früher, sodass wir dann alle gemeinsam im großen Rittersaal in der Villa Eberhard sitzen können und da kommen traumhafte Gespräche zustande. Natürlich ist alles geschwängert, so von ein bisschen Aufregung und so natürlich, aber auch viel Gelöstheit und da wird man ja auch schnell mal ein bisschen albern und so. Also es wird viel gelacht und trotzdem hat es sehr ernste Momente.
Ja, und wenn man dann noch nicht satt genug ist, gibt es natürlich zwischendrin auch immer wieder Kuchen und Kekse. Also Kaloriendefizit gibt es an dem Tag nicht.
Mhm. Ist auch wichtig. Ihr bekommt immer sehr, ihr habt jetzt schon sehr viele Geschichten mitbekommen. Was macht das mit euch, wenn ihr da dabei seid und wenn ihr die Geschichten hört?
Also es ist schon, also in erster Linie bin ich da dankbar für meine Arbeit, weil es schon besonders ist, so nah ran zu dürfen und so viele schöne Momente zu teilen. Also es ist nicht dieses übliche 3-Minuten-Visiten-Ding, das ich von meinem früheren Job gewohnt bin, sondern es ist sehr intensiv, ist sehr nah. Ja, und immer wieder nimmt man auch was mit. Ja, natürlich. Das zieht nicht spurlos an einem vorbei. Wir sind uns dessen sehr bewusst, wen wir da vor uns sitzen haben. Aber wir sind ein gutes Team.
Es ist immer irgendwie unglaublich bewegend, weil man sehr nah an Menschen rankommt und sehr, sehr wichtige Dinge über deren Leben erfährt. Und das ist schon sehr privilegiert alles. Muss es auch mit aushalten, aber das sind ja alles Dinge von dieser Welt. Ja? Und dass das nachwirkt, ist klar, das wissen wir, das ist unser Job. Das ist nichts Schlimmes. Man darf Menschen im Gedächtnis behalten, erstmal auch 1-2 Tage länger und das legt sich mit der Zeit dann und wird zur Erinnerung.
Und wenn der Film dann fertig ist, du hast schon die Schatzkiste angesprochen, wie kommt er dann zu den Menschen? Also übergeben die Patienten und Patientinnen dann ihren Kindern direkt den Film oder bleibt es erstmal da? Wie können wir uns die Übergabe vorstellen?
Also sobald der Film dann nachbearbeitet ist vielleicht das falsche Wort, aber also der wird, ja doch, eigentlich stimmt's, ja. Er wird geschnitten und wird dann auch durch uns redigiert. Also wir wollen schon sehen, dass die Inhalte, wir möchten Sorge dafür tragen, dass die Inhalte übergeben werden können. Ja, dann wird die Person informiert, die mit uns gedreht hat. Und wenn da eben jetzt keine Antwort käme, es kommt leider auch immer wieder vor, haben wir eine Vertrauensperson genannt bekommen. Und ja, so wird die Übergabe dann terminiert und wir übergeben jeden Film persönlich.
An die Kinder dann oder
nee,
an diese Vertrauen?
Genau, wir
an die Kinder sehr selten, die sind oft sehr, sehr jung. Also ja. 75% sind unter 12 Jahre alt und 50 sogar unter 6. Ne?
Ja, genau, ja. So ist es. Genau, wir übergeben dann an die Mama und den Papa oder eben die Vertrauensperson. Und dabei kommen eben auch oft Fragen auf. Also wie du schon angesprochen hast, wann ist der ideale Zeitpunkt, um das mit unseren Kindern anzuschauen? Wie könnten wir das vorbereiten? Was könnten wir da tun? Und darauf gehen wir dann eben ein. Letztendlich entscheidet jeder selbst, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das an die Kinder zu übergeben. Und in letzter Zeit haben wir immer öfter gehört, ich habe den Film das erste Mal mit meiner Tochter, mit meinem Sohn gemeinsam angeschaut.
Auch ein besonderer Moment dann. Mhm. Und ich glaube, oder wie ihr gerade gesagt habt, die sind alle noch klein. Und ich glaube, wenn die so klein sind, kapieren die es vielleicht auch erst gar nicht, was sie anschauen. Genau. Und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie mal 16, 17, 18 sind, realisieren sie das dann mehr.
Und dann wird es bestimmt sehr, sehr wertvoll sein, ja.
Ja, ist total verrückt, der Gedanke. Also die Patientinnen sind meist so, ich sag mal, Ende 30, Anfang 40. Jetzt hat man auch eine Patientin unter 30 schon, gelegentlich auch mal über 50. Also das Einschlusskriterium ist eben das minderjährige Kind. Was soll
ich sagen? Ich würde noch gerne was zum Abholen sagen. Also wir setzen viele Hebel in Bewegung, weil wir immer in Deutschland auch rumreisen und auf Tagungen und so sind und Vorträge machen, dass wir das vielleicht irgendwie koordinieren mit Übergaben. Das haben wir an verschiedenen Städten auch schon gemacht, Berlin, Münster und so weiter. Aber die Patientinnen, die wollen wahnsinnig gern selber wieder nach Ulm kommen und die Schatzkiste selber abholen. Und das freut uns natürlich ganz besonders, weil es ja Ulmer Schatzkiste und irgendwie verbinden die das jetzt auch mit unserer Stadt, was natürlich total schön ist.
Richtig schön, aber das heißt, oder möchtest du erst deinen Punkt noch sagen?
Ja. Schnell, bevor ich mich noch vergesse.
Nee, das ist meine Rolle eigentlich, aber gut.
Ja, heute bin ich mal dran. Wir waren bei den über 50, manche sind dann über 50 und das kam mir erst so mit den Jahren, die Idee, dass ich ja irgendwann einen Film habe von meiner Mutter oder von meinem Vater und ihn auf Augenhöhe betrachte. Und da bestimmt dann nochmal, also auf Augenhöhe im Sinne von, wir sind dann gleich alt. Und irgendwann bin ich ja hoffentlich auch älter als meine Mama oder als mein Papa. Und ich glaube, da erschließen sich dann immer wieder neue Aspekte. Wir halten unsere Patientinnen und Patienten auch an, beispielsweise Buchtipps, wenn sie jetzt besonders gerne lesen, Buchtipps zu geben. Das sind ja dann Empfehlungen, die Kinder vielleicht erst mit in den 40ern oder in ihren 50ern lesen. Und da kann ich meiner Mama nochmal auf eine ganz andere Art und Weise begegnen.
Ja, ich krieg voll Gänsehaut, weil du hast recht, den Aspekt habe ich noch gar nicht bedacht, dass wenn man die Videos schaut, jetzt vielleicht als 40, 50-Jährige, dass Mama und Papa dann im Video bleibt ja die Zeit stehen und die bleiben für immer dann 45 oder 35. Das ist schon total verrückt, finde ich. Das ist ein Stick dann, oder? In der Form von einer Flaschenpost, was die dann bekommen.
Total süß.
Ja, eine kleine Flaschenpost und die liegt dann eben in so einer handgefertigten Holzschatzkiste. Daher auch der Name, wobei der Name, den gab es eigentlich vor der Idee.
Ja, der die Kiste geprägt.
Aber jetzt drehen wir das um.
Apropos umdrehen, man kann sich einfach bei euch melden, oder? Mhm. Also einfach anschreiben, ich möchte gerne einen Film drehen, ich bin krank und dann schreibt ihr zurück, komm vorbei, wir reden erstmal. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Letztendlich genau so. Wir haben eine Homepage www.ulmer-schatzkiste.de. Da findet man auch unsere Kontaktdaten, da kann man draufklicken und uns eine E-Mail schreiben. Ja, dann kriegt man von uns erstmal einen QR-Code und darf sich anmelden und danach hat man mich an der Strippe.
Oh nein.
Da sollte man Zeit mitbringen.
Ja, es ist ein ärztliches Erstgespräch im Rahmen unserer Hochschulambulanz.
Und dann, wenn alles geklärt ist, wird der Drehtag ausgemacht, der Film gedreht und dann ist der Film da.
Na, so schnell nicht geht's nicht. Nee, wenn man dann mit mir gesprochen hat, habe ich mir einen ersten Eindruck verschaffen können. Und dann darf man sich an unsere Krebsberatungsstelle wenden, an die KBS in Ulm. Und für all diejenigen, die jetzt nicht aus der unmittelbaren Umgebung kommen, ist es gar kein Problem. Wir können die Gespräche auch digital führen. Wir haben ein geschütztes Videoprogramm. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich schaue jetzt dann immer so ein bisschen.
Was für Psychotherapie zugelassen ist im.
Ich schaue da immer so ein bisschen zu Klaus und versichere mich da rück. Genau, und darüber kann man dann eben geschützte Gespräche führen. Wir erwarten mindestens 3, die wirklich wichtig und sinnvoll sind, um den Fragenkatalog, den wir im Vorfeld ausgearbeitet haben, gut bearbeiten zu können und für sich, ganz speziell für sich auszuarbeiten. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn ihr euch zu Hause mal die Frage stellt, was würde ich denn sagen in so einem Film? Mhm. Könnte es sein, dass ihr euch auch Unterstützung dabei helfen dabei Unterstützung wünschen würdet?
Das ist sowas wie, gibt es einen Gegenstand, an dem er besonders hängt, oder gibt es noch eine Person, mit der ich was Wichtiges zu klären habe? Oder?
Aber dann ist die Schatzkiste auch schon deutschlandweit bekannt, wenn ihr jetzt sagt, Berlin und Münster, sind wirklich Menschen darauf aufmerksam geworden?
Ja, also die Teilnehmenden kommen aus ganz Deutschland, mittlerweile auch aus dem deutschsprachigen Ausland. Wir haben sogar eine Schatzkiste auf Englisch gedreht.
Wow.
Eigentlich muss man sagen, wir haben dieses Jahr wie viele?
22 haben wir dieses Jahr gedreht und wir haben am Freitag noch einen Drehtermin.
Der letzte für dieses Jahr
dann? Ja. Und da ist ein bisschen was mit den Terminen leider durcheinander gekommen, deswegen mussten wir ausweichen. Und dieses Ausweichen, ich muss sagen, da haben wir sozusagen Gold draus gemacht aus diesem Dilemma. Wir werden im Ulmer Rathaus drehen.
Wow.
Ja.
Wie habt ihr das geschafft?
Dank geht raus an unseren OB.
Ja, Grüße. Ja, wir kommen auch gerne wieder beim nächsten Mal.
Das ist eine Drohung.
Nein. Nee, tatsächlich.
Ja, wir sind pflegeleicht.
Stimmt, gell? Also
kann ich bestätigen. Also wir lachen ja auch jetzt sehr viel. Ihr zwei seid auch zwei sehr fröhliche Menschen. Das Thema ist eher ernst. Wie schafft ihr da die Balance zwischen ernstes Thema und doch eine schöne, fröhliche Stimmung schaffen? Gibt es da Tricks oder passiert das einfach, wie ihr gesagt habt?
Humor ist eine Ressource, absolut.
Das brauchst du manchmal zum Überleben. Nee, es gibt keine Tricks. Also das ist nicht, glaube ich, das richtige Wort, sondern wir sagen immer wieder so, der Mensch lebt vom Kontrasterleben. Ja, und wir sind gern fröhlich oder genießen Dinge, aber dazu gehört immer auch, dass man die andere Seite sieht. Ja, und vor dem Hintergrund wird dann das Schöne noch viel schöner eigentlich.
Ja. Sehr schön. Sarah, du hast schon Ressourcen angesprochen. Jetzt muss man hier ja mal erwähnen, es ist ein ehrenamtliches Projekt. Es finanziert sich durch Spenden. Das ist für die Betroffenen alles kostenlos. Und ihr macht es eben, ihr habt ganz viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen hinter euch. Stellt uns mal das Team vor. Wen gibt's da? Was brauchen wir alles? Kamera, wir hatten schon von Make-up gesprochen.
Ja, also wir haben mittlerweile über 40 Personen, die uns dabei unterstützen, weil zu zweit würden wir es auf gar keinen Fall schaffen. Das Ding ist mittlerweile so groß, da brauchen wir einfach ganz viel, Menschen, die hinter uns stehen und die mit uns gemeinsam an die Sache glauben. Also zum einen haben wir das Styling-Team, natürlich haben wir Kameraleute, wir haben Psycho-Onkologinnen, die allesamt auch in der Krebsberatungsstelle arbeiten. Also alle, die direkt im Patientinnenkontakt stehen, sind natürlich bestens qualifiziert. Was haben wir darüber hinaus?
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Unsere Patientinnen und Patienten sind oft sehr fortgeschritten krank und wir haben eine Studie gemacht, eine Machbarkeitsstudie. Und dabei kam raus, dass bereits 1 bis 3 Wochen nach dem Dreh fast 50% verstorben sind. Das heißt, dieser Dreh ist extremst kostbar. Der darf von unserer Seite nicht ausfallen. Das heißt, wir müssen alles, ganze Personal doppeln und verdreifachen, um sicherzugehen, dass der Termin auch wirklich greift. Weil auch wir werden halt irgendwann mal krank oder fallen aus welchen Gründen auch immer. Und dann muss es aber trotzdem stattfinden können.
Ja, dann haben wir darüber hinaus noch ganz viel, also weil Klaus die Forschung gesagt hat, einige Psychologinnen an der Uniklinik, die mit unterstützen in der Forschung. Und dann haben wir aber natürlich auch das Verpflegungsteam, Ja, ich denke da jetzt an zwei ganz speziell, die eben jedes Mal dafür aufkommen, dass wir Essen haben. Drei sind wir mittlerweile, drei, gell? Mhm. Und dann haben wir einige, die uns dabei helfen, Events auf die Beine zu stellen. Und natürlich auch Social Media. Das könnt ihr auch unterstützen. Schaut doch mal auf unserem Insta-Account vorbei.
Ihr seid aber auch mit einem kleinen Anliegen zu mir gekommen. Ihr sucht doch jemand, habe ich gehört.
Oh ja, das ist ein trauriger Punkt. Eine Schlüsselposition. Oh je, die Emily.
Ich habe gerade an die Nina gedacht.
Die auch, ja.
Wollt euch nochmal besprechen, wer jetzt fehlt und wer wichtig ist.
Es sind beides super wichtig. Nee. Das ist echt, also.
Tatsächlich werden bei uns zwei Schlüsselpositionen frei. Das eine ist kein Ehrenamt, sondern ein tatsächlich bezahlter 50% Job. Das sind 20 Stunden die Woche. Wir suchen eine neue rechte Hand im Hinblick auf die ganze Organisation. Da geht es um die Vorbereitung der Drehtage, um die organisatorische Kommunikation mit unseren PatientInnen, ums Team, ja, und dann natürlich aber auch um die Planung der ganzen Events, die notwendig sind, um all das finanzieren zu können, was wir brauchen. Mhm. Aber wie können wir das jetzt sexy verkaufen? So, dass
das ist nur nicht sexy genug.
Das war nicht sexy. Wie können wir das so verkaufen, dass sich am Schluss jemand bewirbt?
Also ich meine, allein euer Projekt ist ja schon wert, dass man sich bewirbt.
Ja. Guck mal.
Ihr könnt Menschen...
Profi. Ja. Das hast du sehr schön gesagt, Jana.
Ja, ich würde gerne mehr hören. Was können wir mit Menschen?
Ihr könnt Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten und ihnen dabei helfen, dass sie... für ihre Liebsten, dass sie was zurücklassen, dass man sich an sie würdevoll erinnert.
Ja, und das als Assistenz der Projektleitung.
Assistenz der Projektleitung, nochmal. Heißt die Stelle so, Assistenz der Projektleitung?
So heißt das, ja.
Die nennen wir so.
Die nennen wir ab jetzt so.
Ist mir gerade eingefallen.
Es ist schon ein sexy Job, ja, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, charmantes Team.
Ihr zwei.
Weihnachtsgeld.
Genau.
Weihnachtsgeld. Und zu Weihnachten schickt die Uni auch Kekse.
Habt ihr gehört, Kekse?
Bei Keksen kam die erste Reaktion.
Die Praktis, ja, die Praktis sind am Start. Nee, ich glaube, es ist wirklich eine ganz doll wichtige Rolle, weil ohne die Personen können dann die Drehs nicht stattfinden, es gibt kein Geld, es gibt unglückliche Patienten, Patientinnen.
Ja, und es ist schön, weil man ja auch viel mit dem Team zu schaffen hat. Es ist wertvoll, nichts von dem, was man tut, ist belanglos.
Man macht eine sinnvolle Arbeit. Das kann man nicht immer behaupten von seiner Arbeit.
Ja, nee, die ist eigentlich nie belanglos, ja. Ist immer irgendwie wertvoll, ja.
Ihr habt jetzt auch von zwei Stellen gesprochen.
Hm. Ja, das andere ist die Set-Organisation.
Sorry, ich wollte zu der Projektassistenz noch was sagen. Ja, genau. Das Coole ist, man darf sich da selbst einbringen. Also man darf auch einfach selbst gucken, was könnte helfen, was wäre sinnvoll. Unsere Nina, die Stelle aktuell macht, hat beispielsweise einen Stand auf einem Festival organisiert und wir hatten dann die Möglichkeit,
das war
richtig cool, zwei Tage mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, das Angebot vorzustellen, gemeinsam mit denen Postkarten an ihre Lieben zu schreiben und haben da viele schöne Gespräche geführt. Also sie hat für uns viele neue Wege bestritten, da wären wir gar nicht drauf gekommen. Und genau sowas suchen wir. Also wenn du Lust hast, Ideen hast, herzlich lieb.
Bewirb dich.
Bewirb dich, das war's.
Wir beschreiben den Job nachher gleich noch. Wir haben noch einen zweiten. Wir haben euch heute noch einen zweiten Job mitgebracht.
Set-Koordination.
Da geht es darum, an den Tagen vor Ort zu sein, zu schauen, was braucht es, was braucht unsere Patientin, was braucht unser Patient, was brauchen wir. Da geht es darum, die Formalien zu dokumentieren und dafür Sorge zu tragen, dass alles passt. Angehörigenbetreuung. Unsere Patientinnen und Patienten werden natürlich eingeladen, sich jemanden für diesen Tag mitzubringen. Und auch nach der Person muss man schauen. Auch für die ist es nicht unbedingt der leichteste Gang. Die wissen ja ganz genau, ja, dass sie da die Partnerin, den Partner, eine Freundin, einen Freund begleiten. Auf der Mission Erinnerungen zu schaffen. Ne? Das muss man so auch erstmal hinnehmen. Und auch für diese Personen möchten wir möglichst gut da sein, möchten die begleiten, möchten da unterstützen.
Braucht man für die zwei Jobs irgendwelche Voraussetzungen? Also
ich wollte es gerade sagen, also falls jemand irgendwie gern für andere sorgt, ja, ein bisschen empathisch ist, ja, eine herzliche Art hat, über Humor verfügt und auch noch belastbar ist, also dann ist das genau die richtige Person für diesen Job.
Ihr sucht Verstärkung für ein ganz, ganz tolles Projekt, 2 Stellen sind zu besetzen.
Mhm. Ehrenamtlich?
Ehrenamtlich.
Natürlich immer. Also
stimmt, also wir sind mittlerweile 40 Personen im Team, so etwa. Und das braucht es auch. Und wenn jemand Interesse hat, uns da in irgendeiner Form zu unterstützen, weil er meint, er kennt sich mit Social Media ganz gut aus oder weil er uns logistisch unterstützen möchte oder irgendwelche tollen Ideen hat, die uns weiterbringen können, gern melden.
Boah, Social Media ist echt ein richtig guter Punkt. Ja. Also wenn ihr das könnt, kommt vorbei. Wir brauchen dich.
Es klingt hilflos und verzweifelt.
Nicht nur.
Doch, die Präsenz in der Öffentlichkeit ist noch zu gering, das stimmt. Ja. Wir bräuchten mehr Öffentlichkeit und dazu bräuchte es halt auch Leute, die da ein bisschen was machen. Das kriegen wir alles nicht selber gestemmt noch.
Könntet ihr denn noch Leute aufnehmen? Also klar. Ihr könntet jetzt auch, also findet ihr 22 viel oder wenig für das, was ihr machen könntet? Also habt ihr Kapazitäten noch?
Absolut. Also wir haben jetzt für nächstes Jahr die Drehmöglichkeiten nochmal erhöht, sodass wir möglichst viele PatientInnen versorgen können. Jetzt müssen wir einfach schauen, es ist ja ein sehr vulnerables Geschäft. Mhm. Also nur weil ich vorbereitet bin, heißt es noch lange nicht, dass ich am Ende auch drehen kann. Leider kommt es immer wieder vor, dass auch im letzten Moment Drehtermine abgesagt werden müssen, weil eben eine akute Krankheitsverschlechterung vorliegt, sodass das schwer planbar ist. Aber wir haben jetzt für nächstes Jahr auf jeden Fall mal die Zahl an Drehmöglichkeiten erhöht, um möglichst vielen PatientInnen eine Chance zu geben.
Die Steigerung der Drehs in dem Jahr, die ergaben sich einfach aufgrund der Nachfrage. Immer mehr Menschen werden darauf aufmerksam und merken, dass das für sie ein attraktives Angebot ist, das sie gerne wahrnehmen möchten, ganz egal, wo sie herkommen. Patientinnen aus Leipzig oder auch aus der Aachener Gegend, aus Hamburg, also wirklich ganz Deutschland gehabt. Und das ist ganz gut, weil wir sind ja Uniklinik. Ich möchte gerne noch einen Satz zur Forschung sagen. Wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, bei der wir zeigen konnten, dass es alles gut durchführbar ist, dass es sehr gut akzeptiert wird, dass die Patienten extrem dankbar sind für die Teilnahme und auch sehr stark davon profitieren. Und dieses Profitieren, das ist vielversprechend. Da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir das genauer erfassen können, was das ist. Also bei denen scheint sich die psychosoziale Belastung zu reduzieren. Die gehen angstfreier aufs Lebensende zu, haben eine höhere Lebensqualität und ein stärkeres Würdeerleben. Und wenn sich das bewahrheiten würde, das wäre natürlich fast schon sensationell. Deswegen, wir würden gerne eine Wirksamkeitsstudie machen und dafür bräuchten wir aber auch eine entsprechende Anzahl von Drehs. Und deswegen haben wir uns da gerne in diese Richtung weiterentwickelt, um da schon mal die Grundlage zu schaffen, wenn wir Forschungsgeld dafür bekämen, dass wir es auch gestemmt bekommen.
Das ist der Wahnsinn, finde ich. Aber ja, reden bringt halt doch was oder auch sich mit sich auseinanderzusetzen. Danach glaube ich auch einfach zu wissen, okay, meine Kinder werden sich jetzt an mich erinnern und ich glaube, es sprüht auch nochmal mehr Endorphine aus.
Das wird uns immer wieder beschrieben. Das ist ein Riesenstein, der da vom Herzen fällt, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt vorgesorgt. Wir hoffen natürlich, dass es möglichst lange noch gut geht oder vielleicht doch noch irgendein Weg gefunden wird, wie man diese Krankheit überleben kann. Aber für den Fall, dass es eben nicht eintrifft, ist dann eben vorgesorgt. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der zu dieser Erleichterung beiträgt, die Patientinnen und Patienten beschreiben, wenn sie uns verlassen. Ah, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also all diejenigen, die zu Hause keine psychoonkologische Anbindung haben, für die endet unser Angebot nicht mit ihrem Dreh. Also wer feststellt, dass er davon profitiert, mit uns zu sprechen, mit uns seine Ängste und Sorgen zu teilen, Pläne für den Alltag zu machen, der darf das auch weiterhin. Also ClickDoc funktioniert auch noch nach dem Drehtag, wenn es gewünscht ist.
Wir hatten ja so verschiedene Ziele im Blick, als wir das Programm entwickelt haben. Und einer ist uns witzigerweise erst beim Gehen aufgefallen, dass wir Menschen in einer extrem hilflosen Situation etwas an die Hand geben, kreativ selbst zu gestalten, wie sie in Erinnerung bleiben wollen. Und das ist etwas unglaublich Motivierendes und Bestärkendes, also so in Richtung Selbstwirksamkeit.
Ja, die haben eine Aufgabe, wo Absolut. Sie brainstormen können, wo sie überlegen können und dann auch ein Ziel, worauf sie hinarbeiten.
Ja, und ihr müsst euch das ja so vorstellen, das sind Menschen, die schwer krank sind und die nach und nach mehr Funktionen verlieren. Am Anfang wird es vielleicht schwer, irgendwelche Transportdienste Kind in den Kindergarten bringen, zu verrichten. Irgendwann wird es dann immer schwerer, auch im häuslichen Umfeld vielleicht zu kochen, die Kinder zu versorgen, ins Bett zu bringen. Und vieles zentriert sich dann, also wenn ich das auf mein Leben übertragen würde, auf das Sofa. Und dann sitzt man da und sieht so das Leben an sich vorbeiziehen und wird immer schwächer und es wird immer weniger. Und das ist aber was, das kann ich im Liegen machen. Da kann ich mir Gedanken machen, da kann ich aktiv selbst gestalten, was aufbauen. Obwohl ich doch schon so viel gar nicht mehr gestemmt bekomme. Und das gibt einem unglaublichen Auftrieb. Das ist schön, weil man weiß, man kann seinen Kindern was richtig Tolles hinterlassen.
Gibt es Sätze, die euch im Kopf geblieben sind, was Patienten oder Patientinnen zu euch gesagt haben über die Schatzkiste?
Mhm. Ich will gleich den ersten.
Ja, komm.
Also die Betty hat gesagt, als sie die Klinik verlassen hat, ich habe mich heute gefühlt wie eine richtige Prinzessin. Und das ist schon schön. Das, ich meine, wenn man die schön. Betty kennt, dann weiß man, dass sie eine sehr hohe Affinität zu den Royals hatte. Und dann ist es für uns natürlich ein Ritterschlag, wenn sie davon spricht, dass sie sich fühlt wie eine echte Prinzessin. Das war total schön.
Wir haben auch andere Sätze gehört.
Ja, hau raus.
Wo eine Patientin mit ihrer Begleitung dann so die Villa gerade verlassen wollte, im Aufzug stand. Und dann hörte ich es nur noch so von hinten irgendwie, dass sie sagte, boah, das war ja ganz schön emotional. Also meine Hochzeit war ein Dreck dagegen.
Ja, wow, das sind so schön, habt ihr nochmal welche, ich möchte mehr.
Eine meinte mal nach der Vorbereitung, die hat sie so weit gebracht, das hat ihr so gut getan, hat den Drehhitz jetzt nicht mehr gebraucht.
Ja, weil man ja im Vorhinein sich darüber Gedanken machen muss.
Damit war sie dann letztendlich auch glücklich, aber sie meinte, wenn wir an dem Punkt abgebrochen hätten, hätte sie davon auch schon wahnsinnig profitiert. Allein das wäre es wert gewesen zu kommen.
Schön.
Ich muss gerade noch an einen Patienten denken, das ist noch gar nicht so lange her. Der ist unmittelbar nach dem Dreh verstorben und als ich zu ihm kam, hat er mich angestrahlt und hat gesagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sind sie da.
Der wollte unbedingt noch warten.
Der hat sich dann verabschiedet und hat gesagt, ich habe auf sie gewartet, das war mir noch ganz wichtig.
Oh Gott.
Und dann hat er ganz wenig rausgekriegt, weil er schon völlig platt war.
Genau, und der war schon so entkräftet, dass es ganz, ganz schwer war. Und dann haben wir seine Begleitung dazu gebeten. Und es war das erste Mal, dass wir eine Schatzkiste mit zwei Personen im Bild hatten. Aber diese Interaktion zwischen den beiden, das war so liebevoll und das war so herzlich. Und das nochmal aufzufangen, war, glaube ich, unglaublich wertvoll, auch für die Kinder. Das war richtig, richtig schön. Also ich war da wahnsinnig gerührt. Ich war auch total begeistert, wie unsere Kameraleute aus diesem Nichts, das war kein schönes Zimmer, das war mal nicht die Villa, im Nu mit bisschen Licht und bisschen Umstellen eine Wahnsinnskulisse geschaffen haben, in der er so schön lag. Also es war wirklich, das war das nächste Level.
Es hat auch ein bisschen die Macht der Beziehung irgendwie deutlich gemacht. Also er tat sich wirklich sehr schwer zu erzählen, bis die Lebensgefährtin aufgetaucht ist und so aufgeblüht und hat ganz toll erzählt. Und ja, es ist ein sehr kurzer Film, aber ich glaube, diese 25 Minuten oder wie viel es dann waren.
1945.
Ja,
die waren großartig. Der Hammer.
Sehr wertvoll. Und das schafft ihr durch die Ulmer Schatzkiste. Hm. Habt ihr noch Abschlussworte? Etwas, was ihr loswerden wollt?
Jetzt sag was Nettes.
Ja, ich überlege gerade. Also wir wollten ja jemanden finden, der bei uns arbeitet. Wir brauchen Geld, Social Media, Patientinnen.
Wir haben schöne Veranstaltungen gehabt. Ja. Wir gehen jetzt gleich noch zu den Nappy Dancers.
Und ja, das wollen wir noch sagen.
Machen noch eine Scheckübergabe.
Das ist total
süß.
Das
ist total süß.
Wir sind gleich im Anschluss auf dem Weihnachtsmarkt verabredet. Und zwar bekommen wir einen kleinen Scheck überreicht von den Nappy Dancers. Und das war eine unfassbar süße Aktion. Das sind Kleinkinder. Ich meine, die Altersspanne war zwischen 20 und 40Lebensmonaten, die gemeinsam mit ihren Eltern tanzen. Und die Nappy Dancers haben im Rahmen einer Weihnachtsparty Geld für die Schatzkiste gesammelt. Und das war eine unfassbar niedliche Aktion. Und da freuen wir uns jetzt ganz arg drauf.
Ja, es ist überhaupt faszinierend. Also was sich Leute alles einfallen lassen, um uns zu unterstützen, ist total schön. Allein das ermutigt uns immer wieder von Jahr zu Jahr weiterzumachen. Und ich glaube, uns gibt es auch nächstes Jahr noch.
Wir hoffen doch, dass es euch nächstes Jahr gibt und wir vielleicht auch nächstes Jahr wieder zusammensitzen. Das hat mich ganz doll gefreut, dass ihr da wart, Sarah und Klaus. Und ich drücke euch die Daumen, dass sich alles fügt, dass ihr jemand findet, jemand euch findet.
Das ist total lieb. Vielen Dank, dass wir wieder kommen durften.
Ja, das war eine total neue Erfahrung hier in diesem Aquarium. Wir werden noch ein bisschen sitzen bleiben und winken, oder? Also da haben wir jetzt schon.
Ich habe dir doch gesagt, das ist dieser Weihnachtsmarkt hier, das Studio ist einfach
das
ein Traum.
Der
also,
ist total schön.
Mein Sohn hat immer nur geschwärmt schön. Davon, von dieser Erfahrung, die ihn auch weit gebracht hat, also im Radio.
Ja, ja. Nee, das ist total schön mit den ganzen Lichtern hier.
Und alle fragen sich, wer sind diese zwei Stars hier hinter dem Glas? Wer sind die, dass sie da drin sitzen dürfen?
Ja, kann man die füttern?
Ja, also ganz füttern kann man uns immer gerne. Klaus lebt alkoholfrei vegan.
Ich danke euch.
Wir danken dir.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.